Shabbat Shalom. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Ich glaube, mein Hebräischlehrer würde sich freuen, nachdem ich Shabbat Shalom gesagt habe, dass ich doch noch ein paar hebräische Wörter benutze. Das Thema, das ich heute ansprechen möchte, ist nicht so einfach. Es ist ein Thema, das das Leben eines jeden von uns persönlich anspricht. Wirklich jeden. Und ich muss euch enttäuschen, die Predigt ist eigentlich nicht an euch, sondern in erster Linie an mich selber. Und ich würde mich freuen, wenn dem einen oder anderen Gedanken kommen zur Predigt, dass wir im Anschluss dann miteinander drüber sprechen dürfen. Wer kennt das von euch, dass es manchmal nicht reicht, einen Wecker sich zu stellen, sondern dass man sich, wie hier auf diesem Bild, alle 5 Minuten noch einen weiteren Wecker stellen muss, um aufzuwachen? Welcher Weckertyp bist du? Und wie oft musst du dir den Wecker stellen, damit du dann schlussendlich aufwachst? Im Prinzip ist es ja eigentlich egal, wie viele Wecker du dir stellst. Hauptsache, du stehst dann zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich auf. Ja? Du kannst ja schon anfangen, um 3 Uhr nachts den Wecker zu stellen, jede Viertelstunde, aber Hauptsache, du bist dann, sag ich mal, um 6 Uhr wach, oder? Das ist die Hauptsache. Nach einer kirchlichen Legende war Petrus auf der Flucht aus Rom, weil da die Christen verfolgt waren und ja, er wollte einfach fliehen. Und vor dem Toren der Stadt, nachdem er die Stadt dann verlassen hat, begegnet ihm Jesus, der aber in der entgegengesetzten Richtung auf dem Weg in die Stadt Rom ist. Und auf dem Weg, wo Petrus dann Jesus begegnet, fragt er ihn: Domine, quo vadis? Herr, wohin gehst du? Und als Petrus dann mit Jesus spricht, merkt er, dass Jesus auf dem Weg ist nach Rom, um sich dort erneut kreuzigen zu lassen, weil Petrus selber aus dieser Stadt flieht. Und dieses Ereignis ist Petrus so in den Kopf gekommen, dass er dann sich umgedreht hat und zurück in die Stadt Rom gegangen ist. Und dort, wie gesagt, nach einer kirchlichen Legende, wurde er dann gekreuzigt. Und an dieser Stelle, wo diese Begegnung angeblich stattgefunden hat, gibt es jetzt, wie an vielen Orten, wo man sich Legenden erzählt, gibt es jetzt eine Wallfahrtskirche. Und dort kann man sogar die Fußabdrücke von Jesus sehen. Und ein Ereignis für Petrus hat gereicht, um ihn zu überzeugen, den anderen Weg einzuschlagen. Aber Petrus hat diesen Wecker gebraucht. Und ohne diesen Wecker, ja, diese Begegnung mit Jesus, wäre er wahrscheinlich nicht zurück nach Rom gegangen. Und der eine oder andere weiß das, dass unter dieser Phrase Domine quo vadis gibt es auch, oder das ist der Titel eines berühmten Romans, und der wird heute in vielen Zusammenhängen benutzt. Und meine Frage ist heute: Quo vadis, Dennis? Wohin gehst du? Wohin führt dein Weg? Und ich möchte heute eine biblische Geschichte mit euch anschauen, die nicht so leicht zu verstehen ist, die auch sehr viele Fragen aufwirft, die ich heute nicht beantworten möchte, sondern es geht mir um den Kern. Und diese Geschichte ist auch eine Art Wecker. Und ich muss mich im Vorhinein schon entschuldigen, wir werden heute sehr viel, oder ich werde euch heute nötigen, viel in der Bibel zu lesen. Und schlagt mit mir auf 1. Könige, Kapitel 12 und dort Vers 33. Ich lese aus 1. Könige 12, Vers 33. Und er opferte auf dem Altar, den er gemacht hat in Bethel, am 15. Tage im 8. Monat, den er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte. Und er machte den Israeliten ein Fest und stieg auf den Altar, um zu opfern. Kapitel 13, Vers 1. Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam, das ist von dem gesprochen wurde, noch auf dem Altar stand, um zu räuchern. Und er rief gegen den Altar aus auf das Wort des Herrn hin und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden mit dem Namen Josia. Der wird auf dir schlachten, die Priester erhöhen, die auf dir räuchern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Und er gab an dem Tage ein Wunderzeichen und sprach: Das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. Als aber der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel rief, streckte er seine Hand aus auf dem Altar und sprach: Greift ihn! Und seine Hand verdorrte, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar barst und die Asche wurde verschüttet vom Altar nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben hatte, auf das Wort des Herrn hin. Und der König hob an und sprach zu dem Mann Gottes: Besänftige doch den Herrn, dein Gott, und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Da besänftigte der Mann Gottes den Herrn, und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen, und sie wurde, wie sie zuvor war. Hand auf Herz, aufs Herz, wer von euch hat sich schon mal Gedanken gemacht über diese Bibelpassage? Wer hat diese Bibelpassage überhaupt schon mal gelesen und sich darüber Gedanken gemacht? Hand hoch, wirklich so ganz hoch, damit ich sehe. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass es nicht so viele sind. Meine Geschichte mit diesem Bibeltext fängt so an, dass ich im Fach exegetisch predigen im Alten Testament eine Passage ziehen musste, die genau diese war, und ich musste sie dann bearbeiten, analysieren, gucken, was bedeutet diese Passage. Und ich setze mich hin und fange an zu lesen und denke mir, ja, keine Ahnung, was sagt mir jetzt die Passage? Und dann habe ich mir gedacht, fange ich erstmal an mit den Protagonisten, mit den Personen, die dort auftreten. Wer sind sie? Und der erste Protagonist, von dem wir hier lesen, ist König Jerobeam. Wer ist König Jerobeam? Was wissen wir über ihn? Und warum ist er jetzt genau da, wo er ist? Und dazu bitte ich euch, Kapitel 11 vom selben Buch aufzuschlagen und dort Vers 26. Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zerada, Salomos Vogt, seine Mutter hieß Zeruah, eine Witwe, hob die Hand auf gegen den König. Und so ging es zu, als er die Hand gegen den König aufhob. Salomo baute den Milo und verschloss damit die Lücke in der Stadt David seines Vaters. Und Jerobeam war ein tüchtiger Mann. Und als Salomo das sah, dass der Jüngling viel schaffte, setzte er ihn über alle Fronarbeiten des Hauses Josefs. Also Salomo hat gesehen, dass Jerobeam ein sehr tüchtiger Mann war. Und er setzte ihn dann über alles ein. Vers 29, es begab sich aber zu der Zeit, dass Jerobeam aus Jerusalem hinausging, und es traf ihn der Prophet Ahia von Silo auf dem Wege und hatte einen neuen Mantel an, und die beiden waren alleine auf dem Felde. Und Ahia fasste den neuen Mantel, den er anhatte, und riss ihn in 12 Stücke und sprach zu Jerobeam: Nimm 10 Stücke zu dir, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Siehe, ich will das Königtum aus der Hand Salomos reißen und dir 10 Stämme geben. Einen Stamm soll er haben um meines Knechtes Davids willen und um der Stadt Jerusalem willen, die ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels. Weil er mich verlassen hat und angebetet hat, die Astarte, die Göttin, der Sedoniter, Chemosh, da wird eine Reihe von Göttern aufgezählt. Vers 34, ich will aber aus seiner Hand das Reich noch nicht nehmen, sondern ich will ihn Fürst sein lassen sein Leben lang um meines Knechtes David willen, den ich erwählt habe und der meine Gebote und Rechte gehalten hat. Wir lesen also hier von Jerobeam, dass er nicht nur ein tüchtiger Mann war, sondern Gott hatte einen bestimmten Plan mit diesem Menschen. Gott hat extra einen Propheten auf den Weg geschickt, damit er ihm den richtigen Weg oder den Weg, der auf ihn wartet, zeigt. Aber natürlich erst, nachdem Salomo gestorben ist. Und wie viele von uns würden sich wünschen, dass, wenn er im Wald spazieren ist, dass auf einmal dann ein Prophet zu ihm kommt und ihm sagt, wohin, was genau Gott mit seinem Leben vorhat. Und genau das ist Jerobeam passiert. Und wir lesen dann weiter, dass Jerobeam König auch wird, genauso wie es prophezeit wurde. Und im Nordreich ist Jerobeam dann König, im Südreich Rehabeam. ja, die Namen darf man nicht verwechseln, wo sich dann im Südreich befindet sich natürlich dann auch Jerusalem mit dem Tempel. Und am Anfang scheint es alles gut zu laufen für Jerobeam, doch dann kommt ein Gefühl, das jeder von uns kennt. Lesen wir 1. Könige 12, Vers 26. 1. Könige 12, Vers 26. Und Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen. Wenn dies Volk hinausgeht, um Opfer darzubringen im Hause des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn, Rehabeam, dem König von Juda, vom Südreich. Und sie werden mich umbringen und mich wieder Rehabeam, den König von Juda, zufallen. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk: Es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und er stellte eins in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Und das geriet zur Sünde, denn das Volk ging von dem einen her bis nach Dan. Es ist ja ein guter Gedanke gewesen, ja, behaupte ich mal, sich um die Leute, um die eigenen Leute zu kümmern. Ja. Er hat sich Sorgen gemacht um die eigenen Leute, dass der Weg zu lang ist, um nach Jerusalem jedes Mal zu gehen. Aber im Hinterkopf war immer noch der Gedanke, dass die Leute dann auch mich verlassen. Die Leute werden auch mich verlassen. Und so hat er sich dann nach alternativen Methoden Ausschau gehalten, um den Gottesdienst dann zu führen. Was dann am Ende in die Hose ging. Stehen wir auch manchmal in der Gefahr, wie Jerobeam durch einen falschen Rat, durch irgendwelche Ratgeber, eine falsche Entscheidung zu treffen? Wenn wir in der Bibel lesen, dann sind die Verheißungen, die an uns gegeben werden, die Befehle, ja, die Ratschläge, die Gott uns gibt, eigentlich klar. Und dennoch verhalten wir uns manchmal doch anders. Und obwohl Gott Jerobeam ganz genau gesagt hat, was er machen sollte, dass er König wird und dass er es mit so einer Präzision vorhergesagt hat, verlässt Jerobeam dann diesen Weg. Und hier an dieser Stelle befinden wir uns jetzt. Dieser tüchtige Mann, Jerobeam, der auserwählt ist von Gott, ist in einer schlechten Lage. Aber das Gute ist, und was wir hier schon mal festhalten können, ist Folgendes. Obwohl Jerobeam hier auf einem falschen Weg ist, greift Gott sofort ein. Er schickt sofort den Mann Gottes, der ihn wieder auf den richtigen Weg bringen soll. Der zweite Protagonist ist der Mann Gottes. Und lesen wir jetzt dazu in unserem Ursprungskapitel, Kapitel 13, die Verse 7 bis 10. Dort heißt es, also 1. Könige 13, Vers 7 bis 10. Und der König redete mit dem Mann Gottes: Komm mit mir heim und labe dich. Also nachdem der Mann Gottes dann Jerobeam prophezeit hat und er hat seine Hand wieder geheilt, sagt der König dann zu ihm: Komm zu mir heim. Aber der Mann Gottes, Vers 8, sprach zum König: Wenn du mir auch die Hälfte deines Hauses geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir, denn ich will an diesem Ort kein Brot essen noch Wasser trinken. Denn so ist mir geboten durch des Herrn Wort, du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Und er ging einen anderen Weg und kehrte nicht auf dem Weg zurück, den er nach Bethel gekommen war. Der zweite Protagonist, der Mann Gottes, ist auch ein tüchtiger Mann, von dem wir uns einiges abschauen können. Er hat aus meiner Perspektive sehr gute Eigenschaften. Er besitzt den Mut, der höchsten Person des Landes eine Botschaft Gottes mitzuteilen. Ohne Angst, ohne irgendwie schüchtern vor dem König dann aufzutreten, sondern klipp und klar gibt er ihm die Botschaft und spricht sich deutlich gegen die Sünden des Königs aus. Und er schreckt nicht mehr vor dem Zorn des Königs zurück und läuft weg, sondern er steht sein Mann. Er ist ein Vorbild. Doch wer anderen Gottes Gericht verkündigt, der habe Acht auf sich, selbst, dass das Gericht nicht auf sich selbst komme. Alle die anderen Gottes Weg zeigen, müssen sich auch mit diesem Maß messen lassen. Gott nimmt es genau mit seinen Knechten. Kommen wir zum letzten Abschnitt, der dann auch der längste ist, der aber um das Geschehen schlussendlich zu verstehen, der entscheidendste Punkt ist. Schlagt mit mir auf, oder ihr habt es schon aufgeschlagen, lesen wir weiter ab Vers 11 bis 26 und dann nochmal den Vers 33. Also ich lese aus 1. Könige 13, Vers 11 bis 26. Es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel, zu dem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes getan hatte an diesem Tage in Bethel und die Worte, die er zum König geredet hatte. Und ihr Vater sprach zu ihnen: Wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, der von Juda gekommen war. Er aber sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel. Und als sie ihm den Esel gesattelt hatten, ritt er auf ihm und zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen. Und dann sprach er zu ihm: Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach: Ja. Er sprach zu ihm: Komm mit mir heim und iss Brot. Er aber sprach: Ich kann nicht, wie er schon zum König gesagt hat. Ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Und ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort, denn es ist zu mir geredet worden durch das Wort des Herrn: Du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Er ist klipp und klar. Er sprach zu ihm: Ich bin auch ein Prophet, wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin: Führe ihn wieder mit mir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Und er führte ihn wieder zurück, dass er Brot aß und Wasser trank in seinem Hause. Und als sie zu Tisch saßen, kam das Wort zu dem Propheten, der ihn zurückgeführt hat, also sprich zum Lügenpropheten. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war: So spricht der Herr, weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist und nicht gehalten hast das Gebot, das dir der Herr dein Gott geboten hat, und bist umgekehrt, hast Brot gegessen, Wasser getrunken an dem Ort, von dem er dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. Und nachdem er Brot gegessen und getrunken hatte, sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und als er seines Weges zog, fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Und sein Leichnam lag hingestreckt auf dem Weg, und der Esel stand neben ihm. Und der Löwe stand neben dem Leichnam. Und als Leute vorübergingen, sahen sie den Leichnam am Wege liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen und kamen und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte, der Lügenprophet. Als das der Prophet hörte, der ihn zurückgeführt hatte, sprach er: Er ist ein Mann Gottes, der dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen ist. Darum hat ihn der Herr dem Löwen gegeben, der ihn zerrissen und getötet nach dem Wort, das ihm der Herr gesagt hat. Schwierige Passage, sehr, sehr schwierige Passage. Es sind sehr viele Fragen, die aufkommen. Aber es gibt ein bestimmtes Wort, was man als Schlüsselbegriff in dieser Passage sehen könnte. Im Hebräischen hat das Wort drei Konsonanten. Im Deutschen ist es das Wort Umkehr, im Hebräischen Schuf, ein ganz wichtiger Begriff. Und im theologischen Wörterbuch, ich habe den Eintrag nachgelesen, heißt es Folgendes zu diesem Wort: Die theologische Verwendung der übertragenen Bedeutung von Schuf umfasst einerseits zu einem kleineren Teil die Abkehr von Gott und andererseits sowohl die Abkehr vom Bösen als auch in erster Linie die Umkehr und Rückkehr zu Gott. Das heißt, dass dieser Befehl an den Mann Gottes bezüglich seiner Handlung, das, was er machen sollte und was er nicht machen sollte, ist eine Botschaft an Jerobeam. Und das Interessante ist, an der Stelle in 1. Könige 13, Vers 4, wo es heißt, dass der König seine Hand nicht zurückstrecken konnte. Genau an dieser Stelle steht auch das Wort schuf. Er konnte nicht umkehren. Die verdorrte Hand, die Jerobeam am Altar hatte, ist ein Bild für sein Ungehorsam. Er kann seine Hand nicht zurückziehen. Nur mit Gottes Hilfe wird seine Hand wieder normal. Sprich, nur mit Gottes Hilfe kann dieser Mensch von seinem bösen Weg wieder abkommen. Und Vers 33 von diesem Kapitel ist ganz entscheidend. Denn dort heißt es, also 1. Könige 13, Vers 33, auch nach dieser Geschichte kehrte Jerobeam nicht um von seinen bösen Wege, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk. Sprich, diese Geschichte mit dem Mann Gottes sollte eine Botschaft, ein Bild, ein Gleichnis sein für Jerobeam, damit er eine wichtige Sache versteht. Und wenn wir diese beiden Menschen, den Mann Gottes und Jerobeam, jetzt vergleichen, sind beide auf einem Weg. Beide befinden sich auf einem Weg. Der Mann Gottes im wörtlichen Sinne, er geht buchstäblich einen Weg, und Jerobeam einen im übertragenen Sinne. Jerobeam befindet sich auf bösem Wege, von dem Gott ihn abbringen möchte. Er möchte, dass Jerobeam wieder zurückkehrt, aber nicht auf demselben Weg, nicht durch diese schlechten Ratgeber und durch die Überlegungen, die er hatte, sondern auf einem anderen Weg, den Gott für ihn ursprünglich vorgesehen hat. Und deswegen denke ich, was uns vielleicht manchmal so die Passage schwierig vorkommen lässt, warum die Botschaft an den Mann Gottes so hart ist, warum Gott so hart mit diesem Menschen umgeht, ist, dass die Anweisungen an den Mann Gottes als ein Gleichnis dienen. Jerobeam soll durch diese Handlung von dem Mann Gottes verstehen, auf welchem Weg er sich selber befindet. Und als der Mann Gottes dem göttlichen Gebot dann ungehorsam ist und von dem, was er tun soll, abweicht, bleibt er dennoch ein lebendiges Gleichnis für Jerobeam. Er stellt dar, was Jerobeam gerade tut, und zwar, dass er sich nicht auf Gottes Wegen befindet. Und sogar als der Mann Gottes noch stirbt, spricht dieser Mann Gottes in seinem Tod weiter noch an Jerobeam und sagt ihm, wenn du auf dem Wege weitergehst, auf dem du dich befindest, dann wirst du, so wie ich, sterben. Im Buch Propheten und Könige, im 7. Kapitel, lesen wir Folgendes. Die Botschaft des Propheten hätte den König veranlassen sollen, Buße zu tun und seine gottlose Absicht, das Volk vom wahren Gottesdienst abzuwenden, aufzugeben. Leider aber verhärtete sich sein Herz und er beschloss, seinen eigenen Weg zu gehen. Dass den treulosen Boten diese Strafe ereilt hatte, war ein weiterer Beweis für die Zuverlässigkeit der über den Altar ausgesprochenen Prophezeiung. Denn weder der Prophet, nachdem er das Wort des Herrn ungehorsam geworden war, in Sicherheit seines Weges gezogen, so hätte der König diese Tatsache zum Versuch benutzt, seinen eigenen Ungehorsam zu rechtfertigen. Deswegen war Gott so hart mit diesem Mann Gottes. Der zerborstene Altar, der gelähmte Arm sowie das schreckliche Schicksal dessen, der es gewagt hatte, einem ausdrücklichen Befehl Gottes ungehorsam zu sein, hätte Jerobeam zeigen sollen, wie schnell Gott seinen Mutwillen äußert, wenn man sich an ihm vergeht. Doch Jerobeam war weit davon entfernt, zu bereuen, sondern fuhr fort. Hätte er sich mit demselben Eifer, wie er um seine verdorrte Hand gebetet hat, darum gebeten, dass sein Herz verändert wird, dass Gott ihm seine Angst nimmt, dass er ihm seine schlechten Gedanken nimmt, was wäre aus ihm geworden? Im Vers 34 heißt es, und dies geriet zur Sünde dem Haus Jerobeams, sodass er zugrunde gerichtet und von der Erde vertilgt wurde. Später heißt es noch, dass das Beispiel von Jerobeam anderen Königen in Israel dazu gedient hat, denselben Weg zu gehen. Und jedes Mal, wenn ein anderer König wieder einen schlechten Weg gegangen ist, dann hieß es, er wandelt in den Wegen Jerobeams. Was wäre gewesen, wenn Jerobeam das nicht gemacht hätte? Dann wäre er für viele Menschen ein gutes Vorbild gewesen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, von der ich nicht weiß, ob sie wahr ist oder nicht. Ich erzähle sie euch einfach. Es gab da mal ein kleines Haus, fast ein kleiner Bauernhof außerhalb der Stadt. Im vorderen Teil war eine bescheidene Werkstatt mit Maschinen und Werkzeug eingerichtet. Und im hinteren befanden sich zwei Zimmer, eine Küche und ein kleines Bad. Und Joachim hatte jedoch keinen Grund, sich auf irgendeine Art und Weise zu beklagen. Während der letzten beiden Jahre war seine Tischlerwerkstatt Nummer 7 stadtbekannt geworden. Und Joachim verdiente genügend Geld, um sich nicht auf seine knappen Ersparnisse zurückgreifen zu müssen. Aber an diesem Morgen stand er wie immer gegen 6:30 auf, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Allerdings führte ihn sein Gang heute nicht wie üblich bis zum See, sondern auf dem Weg dorthin, gerade einmal 200 Meter von seinem Haus entfernt, stolpert er fast über den zerschundenen Körper eines jungen Mannes. Rasch kniete er sich nieder und legte sein Ohr auf dessen Brust. Und ganz tief im Inneren hörte er noch das Herz pochen, das sich mühte, den Rest vom Leben zu erhalten, der in diesem schmutzigen, nach Blut, Dreck und Alkohol riechenden Körper noch vorhanden war. Und Joachim ging und holte eine Schubkarre, um den Mann dann nach Hause zu transportieren. Und zu Hause angekommen, legte er den Körper auf sein Bett, schnitt die zerfetzten Kleider auf und wusch ihn behutsam mit Wasser, Seife und Alkohol. Nicht nur, dass der Junge betrunken war, er war auch übel zugerichtet worden. Er hatte Schnittwunden an den Händen und auf dem Rücken und sein rechtes Bein war gebrochen. Während der nächsten beiden Tage widmete sich Joachim der Genesung seines unerwarteten Gastes. Er salbte und verband seine Wunden, schiente sein Bein und fütterte ihn löffelweise mit Hühnerbrühe. Als der Junge erwachte, saß Joachim an seinem Bett und betrachtete ihn fürsorglich und liebevoll und sagte: Wie geht es dir? Gut, glaube ich, antwortete der Junge und sah seinen wiederhergestellten Körper an. Wer hat sich meine angenommen? Ich. Warum? Du warst verletzt. Nur deshalb? Nein, weil ich auch ein bisschen Hilfe in meiner Werkstatt gebrauchen könnte. Beide lachten herzlich. Gesunde Ernährung, viel Schlaf, Alkoholverzicht brachten Manuel wieder auf die Beine. Und Manuel lag viel daran, oder Joachim versuchte, Manuel in sein Handwerk einzuweisen. Und Manuel war daran gelegen, je nach Möglichkeit, sich vor der Arbeit zu drücken. Und immer wieder versuchte Joachim, von seinem ausgeschweiften Lebensstil zugerichteten und von seinem Lebensstil geprägten Menschen die guten Vorzüge sicherer Arbeit zu erklären. Und immer wieder schien Manuel verstanden zu haben, kam aber kurz über lang morgens einfach nicht aus dem Bett und vernachlässigte die Pflichten, mit denen ihn Joachim betraut hatte. Und die Monate vergingen und Manuel war mittlerweile schon vollständig genesen. Und Joachim hatte Manuel das große Zimmer in seinem Haus überlassen, eine Teilhaberschaft am Geschäft und den morgendlichen Vortritt im Bad. Im Gegenzug aber musste ihm der junge Manuel versprechen, sich ganz und gar auf die Arbeit zu konzentrieren. Aber eines Nachts, während Joachim bereits schlief, entschied sich Manuel, 6 Monate Alkoholverzicht seien genug und ein Gläschen im Dorf könnten ihm nicht schaden. Und für den Fall, dass Joachim in der Nacht aufwachte, versperrte Manuel seine Zimmertür von innen und verließ das Haus durchs Fenster. Und die Kerze in seinem Zimmer hat er noch brennen lassen, um ihn, also Joachim, im Glauben zu lassen, dass er dort ist. Und auf das erste Gläschen im Dorf folgte das zweite, das dritte, das vierte und viele andere. Und als die Feuerwehr und Sirenengeheul an der Bar vorbeirauschten, stimmte er gerade mit seinen Zechkumpanen ein Trinklied an. Und Manuel dachte, ja, das wird nicht so wichtig sein, was die Feuerwehr jetzt tut. Und im Morgengrauen torkelt er dann zu seinem Zuhause ein und trifft dort ein und sieht, wie eine riesen Menschenmenge dort versammelt war. Nur ein oder zwei Wände, die Maschine und ein paar Werkzeuge hatten den Brand überstanden. Von Joachim fand man nichts weiter als 4 oder 5 versenkte Knochen, die man dann auf dem Friedhof unter einem Stein begrub, in denen Manuel folgende Worte einmeißeln ließ: Ich werde es tun, Joachim, ganz sicher, ich tue es. Und mit ganz viel Mühe baute Manuel die Tischlerei wieder auf. Er war faul, aber geschickt, und das, was er von Joachim gelernt hatte, half ihm sehr, das Geschäft schnell voranzubringen. Und von irgendeinem Ort aus spürte er, ruhte Joachims ermutigendes Auge auf ihm. Manuel gedachte seiner bei jedem freudigen Anlass, bei seiner Hochzeit, bei seiner Geburt seines ersten Sohnes, beim Kauf seines ersten Autos. 500 Kilometer entfernt sprach sich Joachim putzmunter und lebendig, ob es zulässig gewesen sei, zu lügen und zu betrügen und die Feuerwehr zu belügen und das schöne Haus verbrennen zu lassen, um diesen jungen Mann zu retten. Er kam zum Schluss, dass es sich gelohnt hat. Und er lachte sich ins Fäustchen bei dem Gedanken, dass die Ortspolizei Schweineknochen für seine sterblichen Überreste gehalten hatte. Seine neue Tischlerei in dem neuen Ort war ein bisschen bescheidener ausgestattet als die erste. Aber sie war bereits bekannt unter den Leuten unter dem Namen Numero 8. Ein weiser Mann hat mal gesagt, ein Mensch braucht weder Therapeuten, der ihn heilt, noch einen Pfarrer, der ihn führt. Er braucht nur einen Meister, der ihm zeigt, an welchem Punkt des Weges er sich verirrt hat. Und dieser Meister ist Jesus Christus. Jesus Christus hat den größten Wecker aller Zeiten gestellt. Vor 2000 Jahren opferte Gott seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, am Kreuz, damit wir leben dürfen. Gott tut nichts gegen unseren Willen, doch er schickt uns ab und zu mal einen Wecker, damit wir in unserem Leben aufwachen. Auf welchem Weg befindest du dich? Quo vadis? Wohin gehst du? Und ich habe mir oft die Frage gestellt, warum ist das so, dass wir erst durch einen Wecker aufwachen müssen? Es ist mein Gebet, dass sich jeder persönlich heute diese Frage stellt, und ganz wichtig, dass ich mir diese Frage auch selber stelle. Und ich möchte mit meinem Lieblingsvers aus der Bibel diese Predigt abschließen. Wer sein Leben gewinnt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Amen.